Ja. So, das ist eine Möglichkeit, aber ich habe auch gesagt, vielleicht gibt es einer, die sagt, ja, Musik ist nicht mein Ding. Ich muss nach draußen gehen. Aber das soll man entdecken. Individuell. Und das eine ist nicht richtig und das andere nicht. Es ist Gottes Weg mit dir. Und wir sollen das entdecken. Wie ist es einfach für mich, seine Gegenwart zu entdecken? Gut, wollte mal fragen, wie geht es dir?
Aber echt gefragt, ne?
Ja. Ja.
Kein Smalltalk.
Ja, wie geht es hier dir? Ich meine, kannst du etwas empfangen? Hast du Schwierigkeiten damit? Frage? Lass mich etwas von dir hören.
Terminen und Forderungen und Sachen, die anstanden, und da habe ich gedacht, ich kann Gott nicht hören, es ist mir zu voll, es ist mir zu wickelig von allen Seiten.
Ja.
Und dann habe ich irgendwann, glaube ich am Wochenende oder danach, gedacht, jetzt nehme ich mal Sarah Young, ich lese die gerne, und das war, als ob die Stimme wieder da ist, und das war so ungefähr wie, warum hast du nicht die ganze Zeit dir diese Zeit genommen, ich hätte die ganze Zeit mit dir geredet. Und da waren so passende Texte, als ich jetzt wieder sagte, ich gucke da jetzt rein. Ich höre zwar die Morgenandacht, und das mache ich auch gerne, und die erreicht mich auch, aber das reicht in der Zeit, wo so viel war, nicht.
Ja.
Und als ich die Sarah Young in die Hand nahm und darin las, dachte ich, das war, als ob Gott auch wieder zu mir spricht.
Ja.
Jetzt eine leichte Vorspeise da.
Ja, es war halt, genau. Da war es in der Woche eben nicht anders möglich.
Ja.
Also auch die Morgenandachten, darüber hörte ich Gott nicht.
So ist es, man hat Zeit, dass es schwieriger geht, ja. Wenn man erfahrt, fühlt, ob man in die Wüste ist.
Ja.
Und dann gibt es wieder eine Zeit, dass es leichter geht. Und dann, wie du sagst, warum nicht immer die Zeit? Aber ich denke, die Wüste ist auch wichtig. Weil wenn Gottes Stimme, wenn wir die Stimme ständig hören, das ist schön. Das, ja, und wenn wir in die Wüste sind, können wir ihm dann noch immer vertrauen. Weil hier, da muss man sozusagen tiefer gehen, weil es ist nicht an die Oberfläche, Oberfläche. Ja, so man muss dann tiefer gehen. Ja, wo finde ich dann das Vertrauen? Wo? Und das ist etwas, was Gott sagt, dadurch kann man erwachsen. Und dann sieht man, das augenscheinliche Negative wirkt etwas Positives aus. Und eigentlich können wir alles im Leben mit diesen Augen anschauen. Deswegen sagt er, dass alles mitarbeite. Sagt das in Deutsch auch zum Guten? Mhm. Weil dann sagt man, ja, wie kann das sein? Alles. Ich habe Schwierigkeiten, die sind nicht zum Guten. Nein, wie man dahin schauen kann, das ist, was es wirkt, ob es negativ oder positiv ist. So ist es wichtig. Danke. Wer noch? Frage vielleicht?
Ich darf was
sagen. Alfred?
Meine Trainer hat, ja, Markus heißt er, hat gebetet. Ich habe das sonst immer in Büchern gelesen, dass es richtig heiß wurde hier. Weil sonst immer habe viel gelesen auch. Und Nachmittag waren wir nochmal zusammen und mir geht's besser.
Mir geht's besser?
Ja.
Das ist schön.
Mein Glauben ist, es ist natürlich ein Prozess, ne? Ne?
Ja.
Auch die Beziehung zum Vater. Ne? Also ich habe mich vorher als Waisenkind empfunden, habe die Botschaft verstanden.
Ja.
Und ich hoffe, dass und glaube, dass es, ich sehne mich nach der Beziehung zum Vater. Ne? Also ich möchte das mit allen.
Was du bist und
ja.
hast.
Mit jeder Faser des meines Lebens.
Ja. Ja.
Deshalb bin ich froh, dass ich hier bin.
Danke.
Und habe auch die Botschaft empfangen, dass alles, was nicht aus der Beziehung zum Vater geschieht, ist menschlich oder religiös.
Ja, ja. Ja.
Weiß ich schon lange, vom letzten Mal schon, wo wir es kennengelernt haben, aber ich glaube das auch.
Ja. Da steht, dass die erste Adam ist ein lebendige Seele. Die letzte Adam, das ist Jesus, ist eine lebengebende Geist. Die erste ist von der Erde, die zweite ist vom Himmel. Wir sind erst nach die erste Adam. Aus der Erde. Erdgericht. Und die erste Adam war ein lebendiger Geist. Wir wissen, Gott hat ihn geschaffen. Dann hat er die Atem eingeblasen. So, er ist abhängig von was er
einbringt.
Empfangt. Die irdische Adam ist abhängig von was er empfangt. Die himmlische Adam, Jesus, hat alles und gibt. Er macht lebendig. Er kann das austeilen. So, jetzt ist die Frage, was ist das für uns? Sind wir noch mehr nach die irdische Adam
ausgerichtet?
Oder, weil die Bibel sagt, wie die irdische Adam ist, so sind die erdlichen. Und nach die himmlische, so werden die himmlischen. Wer? So, wir werden wie Jesus sein, himmlisch, hier auf Erde. Das fängt hier an. Adam Gott hat ihn geschaffen, Geist, Seele und Leib. Aber die Geist ist im Koma gekommen. So, eigentlich sind nur zwei übergeblieben. Das Leib und die Seele. Jetzt sind wir wiederum geboren und ist die Geist lebendig geworden. Und jetzt, dort wo wir gelebt haben, von Seele und Leib, aber das ist erdlich Gericht, kommt jetzt die Geist und die Geist ist empfangt das Leben von oben. So, jetzt ist dieser Geist wieder der Boss. Und die anderen sind daran untergeschickt. Und das bedeutet, dass unser Leben sich ändern kann. Hier auf Erde. Und dann sind wir abhängig von dem Geist. Jesus sagt, er bekommt die, die Schriftrolle und dann liest er in der Synagoge. Und dann sagt er, der Geist des Herrn ist auf mir. Und später sagt er, dann, wie sagt man das? Er atmet auf die Jünger und sagt, und sagt, die Geist ist auf dir. So, wie Jesus, er sagt, wie der Vater mich gesunden hat, so sende ich euch. Abhängig vom Vater, abhängig vom Heiligen Geist, auf den Geistgericht, himmlisch Gericht. Und jetzt ist das ist für uns wichtig, dass wir wissen, wir haben eine Wahl, wir können die Entscheidung machen, Erdgericht oder himmlisch Gericht. Und wie ist dein Gebet? Herr,
gib mir.
Ich brauche. Herr, ich brauche, ich send, gib mir, segne das. Das ist wie Adam, die erste Adam. Er ist eine lebendige Seele, er muss empfangen.
Jetzt habe ich erst verstanden.
Jesus, er gibt. Natürlich empfangt er, aber das ist schon, er lebt darin, weil Gott ist hier. So, Gott hat sich zu Hause gemacht, so er braucht ihm nicht mehr vom Himmel zu fragen, weil er mit alles lebt in ihm und dann kann es raus vorkommen. Alles, wo wir nachfragen, hat Jesus und kann von dieser Welle, die Welle ist in ihm, kann er austeilen, kann er weitergeben. Leben. Na gut. Ja, gut. Was? Noch eine? Oder?
Ich habe mich gefreut auf das Wochenende. Ach. Ich habe mich gefreut, dich in den Arm nehmen zu können. Ich habe gebetet, dass wir ein Aha-Erlebnis hier bekommen.
Ja.
Also dass alle, die hier sind, so, also anders zurückgehen, als sie gekommen sind. Und dass das eben nicht nur, dass man irgendeine intellektuelle Geschichte bekommen hat, sondern dass das in das Leben des oder derjenigen hineinwirkt, also verändernd ist, wenn wir hier wieder weg sind. So habe ich gebetet. Muss ich aber noch empfangen.
Schön.
Das ist schon geschehen.
Hast du noch nichts empfangen? Oh, glücklich haben wir dann eine extra Stunde. Ne? Ja. Karin. Erzähl mal. Ja. Was hast du zu mir gesagt? Du während das Mittagessen.
Du musst aufpassen, was du während dem Essen sagst.
Ja. Wenn du neben mir sitzt. Was hast du dann erzählt? Du hast gesagt, schmeckt alles gut, ne?
Jedes Mal anders und diesmal nochmal anders. Und ich nehme natürlich jedes Mal was mit. Also ich habe ja jetzt schon ein paar Seminare mit dir gehabt und ja, was ist anders geworden? Ich bin einfach von meinem Leistungsdruck weg, für Gott etwas zu tun. Und wirklich so diese geliebte Tochter von ihm zu werden und einfach auch mehr in diese Nähe hineinzukommen.
Und du spürst, dass das wirklich etwas, dass sich etwas geändert hat.
Ja, es ändert sich was. Es ist also, ich habe eine ganz andere Beziehung zum Vater, als ich früher hatte. Früher wäre mir das unangenehm gewesen, dass jemand zu Gott Papa sagte. Das gehörte sich nicht. Gott ist doch eine Respektsperson, zu dem man aufschaut und zu dem man nicht so eine Nähe haben kann.
Ja.
Aber ich habe so Schritt für Schritt gemerkt, dass Gott eigentlich diese Vertrautheit, diese Intimität mit uns möchte.
Hm.
Aber vieles, wahrscheinlich aus unserer Kindheit, hindert uns daran, zu Gott so diese Nähe auch zuzulassen. Und dass wir lieber immer so von außen rumgehen und beobachten, aber das nicht so selbst an uns heranlassen.
Hm. Ja.
Oder wir holen uns so Häppchen und sind wieder weg.
Genau. Und sagen, jetzt reicht es erstmal.
Und dann kommen wir wieder.
Und das hat mich also eigentlich sehr entspannt, dass ich nicht für Gott etwas tun muss, damit er mich akzeptiert.
Ja.
Also ich muss nichts leisten. Er ist nicht an dem interessiert, was ich tue, oder nicht vorrangig, sondern an dem eigentlich, was ich bin.
Ja.
Und als die Menschen Jesus gefragt haben, wer er ist, da hat Jesus gesagt, ich bin, der ich bin. Und was sagen wir, wenn wir gefragt werden, wer bist du? Dann sagt man, ja, ich bin Lehrerin oder ich bin dies und ich bin das. Das heißt, wir definieren uns oft über unsere Leistung.
Ja.
Und ich glaube, das will Gott uns an den Punkt wieder zurückbringen, dass er sagt, es ist überhaupt nicht entscheidend, wer du bist, was du machst, wer du bist schon, aber deine erste Identität ist eigentlich, dass du meine geliebte Tochter und dass du mein geliebter Sohn bist.
Ja.
Und ich glaube, wenn wir das so empfangen haben, dass diese Liebe, dann sind wir eigentlich gut gerüstet fürs Leben und durch alles durchzugehen. Also ich denke, das ist eigentlich das Schönste, was wir im Leben empfangen können.
Du hast viel mehr erzählt dann am Tisch. Ja, ja, danke. Ja. So wichtig, was Karin sagt, ist, wenn man ein zum Beispiel Lehrer ist, und man findet seine Identität in was man tut, dann muss man immer gut tun. Weil wenn es schlecht geht, geht die Identität runter. Wer bin ich dann noch? Wenn man seinen Job verliert, wie bin ich dann noch? Wenn ein Pastor von einer Gemeinde plötzlich nicht mehr Pastor ist, wer ist er dann noch? So, das ist wichtig, dass wir wissen, wo wir unsere Identität haben. Ja.
Ich merke das auch so bei mir, also, wenn es darum geht, wenn ich mit Gott allein zusammen bin, ja, wenn es ums Beten geht, ne, dass ich auch immer mehr merke, ich darf einfach auch nur da sein, ich brauche noch nicht mal was sagen, ich darf einfach nur in seiner Gegenwart sein und dann empfange ich auch so viel Frieden. Wenn ich dann wieder in den Tag hineingehe, dann denke ich, da ist ja irgendwas bei dir angekommen. Ne? Und du brauchst gar nichts machen. Also auch in Gebetszeiten, ich muss nichts tun. Ne? Das ist, ne? Ich muss nicht mich da irgendwas aussetzen, was nicht da ist. Dann, wenn ich den Eindruck habe, ich soll jetzt beten oder Fürbitte halten für jemanden, dann tue ich das. Aber so da auch irgendwie entspannt ranzugehen. Ne?
Ja.
Ja, das ist so das, was sich bei mir im Moment so ereignet. Dann auch, ne?
Ich denke, das ist sehr wichtig. Und dann können wir auch mal sehen, ob wir Intimität mit Gott haben. Weil wie kann man das, wann kann man sagen, ich habe Intimität? Aber das ist ein von diesen Zeigen, ich erzähle immer über diese, meine Zeit mit Anneke. Wenn die Kinder klein waren, die waren alle hoch, alle ins Bett. Und dann haben wir so einen Abend, ich habe so gemütlich, gesellig gemacht und mit Kerzen an und so die sanfte Julie True und ein gutes Buch und ein Glas Traubensaft und dann ist alles schön. Ne? Und dann können wir für eine halbe Stunde oder eine Stunde und kein Wort, aber herrlich die Zeit zusammen. Und nächste Tag kommt der Nachbarn und wir haben die Kerze noch, die CD läuft noch, Kaffee und er setzt sich und 5 Minuten wird nichts gesagt. Schrecklich. Was soll ich dann? Und das, wenn wir nicht wissen, was zu beten, oder wenn wir Zeit mit Gott verbringen und nichts wird gesagt. Wie erlebst du das? Ist das, ach, ja, ich muss auch noch mal zum Supermarkt, glaube ich, oder ich soll noch mal bügeln, oder was ist das? Oder ich muss noch, oder ganz entspannt, ich genieße. Wenn wir Zeit durchbringen können, ohne etwas zu tun und davon genießen können, das bedeutet, dass wir wachsen in die Intimität mit Gott.
Wie mache ich das? Wie mache ich das mit nichts machen?
Ja, wie mach ich das nicht machen?
Ich kann dir sagen, wenn die stille Zeit dann da ist, dann fangen meine To-Do-Listen an zu machen.
Ja.
Die ja. Ich als erstes, wenn ich erstes anschreiben.
Ja.
So mal eben nicht, habe ich gerade gedacht.
Ja.
Na? Also Termine, Leute, To-Do-Sachen, die kommen als erstes.
Ja.
Und dann?
Ja. Ja. Aber es ist gut, wenn mir dann das dann auch kommt.
Genau.
Ich merke, in mir ist auch so eine Kontrollinstanz, die möchte auch die Intimität kontrollieren. Die möchte das alles im Blick haben, die möchte das alles in Kontrolle haben. Und diese Kontrolle ist aber nicht bewusst. So, das sind viele Filter, aber die sind nicht bewusst. Und Gott sagt mir, ja, du weißt über dich selber so wenig wie über mich. aber dieses die Kontrolle fallen lassen, diese Filter fallen lassen und auch sich zu erlauben, mehr zu sehen, mehr. Es ist auch, ich glaube, also die Sache der Selbsterlaubnis. Ich habe auch gemerkt, viele Leute erlauben sich die Intimität mit Gott nicht. Da ist so ein Filter in ihnen, der sagt, ja, nur wenn die anderen auch. Oder nur, also da kommen solche Argumente hoch, die das zensieren, die das minimieren, die das wegschieben. Es ist bei mir so, vielleicht ist es bei dir nicht so. Kontrolle. Starke Kontrollinstanzen im Kopf. Manchmal erlebe ich, dass Gott zu mir spricht, aber er spricht nicht zu meinem Kopf. Und mein Kopf ist
unbaubar.
Ja, also Gott spricht, ich merke, der spricht zu meinem Bauch oder der spricht irgendwie zu mir auf einer Ebene, die ist nicht der Kopf. Und der Kopf will das kontrollieren. Ne? Und der versteht das nicht. Das ist auch so eine Sache mit Intimität. Natürlich, manches ist nicht erklärbar, manches geht weit über Kopf hinaus. Und das ist eigentlich wunderbar, aber das zuzulassen. Ja, das kann auch dauern, ne? Viele Jahre lang kann das dauern. Vielleicht für die Männer noch mehr, wie für die Frauen, aus dem Kopf etwas abzusteigen und auch im Herzen anzukommen. Diese Dinge, die nicht verstanden sind, zuzulassen. Manchmal überschüttet der Herr mich mit Licht, mit Regenbogenlicht und ich merke, das Licht redet mit jeder Zelle in mir. Aber mein Kopf, der versteht die Sprache nicht. Der versteht davon nichts. Aber immerhin, wenn man es zulassen kann.
Empfindest du das dann? Wenn du sagst jetzt, der Herr redet nicht zu meinem Kopf, sondern ja. Sonst wohin, ist es ein Empfinden, ein Gefühl?
Ja. Ja, schwer zu sagen, wie das ist. Ne? Manchmal ist es einfach ein Wissen, manchmal ist es eine Vision, dass ich das sehe, dass das geschieht. Eigentlich habe ich oft das Problem, dass Gott zu viel zu mir redet. Also früher hatte ich das, er redet zu wenig oder gar nicht. Aber ich erlebe jetzt natürlich doch schon auch ein paar Jahre lang, dass er sehr viel zu mir redet. Und ich merke, ich komme da nicht hinterher. Ne? Ich schreibe da hunderte von Seiten mit, aber es ist never ending story. Es ist ganz, ganz viel, was sich da entfaltet. Und da merke ich dann auch, wir sind so natürlich in unserer menschlichen Kapazität sehr, sehr eingeschränkt. So, ich glaube, der Mensch ist gemacht, um sehr viel mehr aufnehmen und verarbeiten zu können, als wir so im Moment für möglich halten. Und manches ist auch auf verschiedenen Dimensionen, verschiedenen Ebenen. Ne? Wie du sagst, manches ist im Geist, manches ist auf der Seelenebene, manches auf der Körperebene. Und wer wir wirklich im Geist sind, was wissen wir davon? Ne?
Also ich denke auch, je mehr ich loslasse oder mich umso mehr loslassen kann, da habe ich so eine Ahnung, wo endet das? Da kriege ich schon bald, weil ich denke, da kann ganz, ganz viel passieren. Dinge, die ich überhaupt nicht mehr im Griff habe oder genau. So. Ne? Und wo führt das hin? Und das bringt Ängste mit sich und dann verhindere ich das, dass es weitergehen kann. Aber das ist auch ein Prozess und ich möchte ja mich da immer mehr fallen lassen kann in Gottes Hand. Ne? Aber ich merke, ne, das ist auch mit Ängsten verbunden. Wo führt mich das hin, wenn ich das nicht mehr im Griff habe? Ne?
Ja. Grenzen lösen sich auf und verschieben sich. Und Vertrauen.
Und eine Weite und Tiefe und eine Größe Gottes, die man gar nicht so richtig fassen kann. Ne? Und wo nimmt die dich mit hin? Also so, ne?
So. Und das ist genau Epheser 3, 17. Dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen und ihr durch die Liebe eingewurzelt und gegründet werdet. Auf dass ihr begreifen möchtet, mit aller Heiligen, welches da sei, die Breite, die Länge, die Tiefe, was du sagst, und die Höhe, auch erkenne die Liebe Christi, die doch alle Erkenntnis übertrifft. Wie kann man die Liebe, die Kenntnis übertrifft, die man nicht kennen kann. Wie können wir die Liebe kennen, die wir nicht kennen können? Das steht hier. Hier steht, auch erkenne die Liebe Christi, die doch alle Erkenntnis übertrifft. So, es ist zu viel, wir können das nicht. Und er sagt, das soll man tun. Die Liebe soll man erkennen. So, das ist genau, was Frank gesagt hat. Die Liebe kann man nicht kennen, man muss ihn spüren. Mit dem Bauch. Deswegen, nein. Wir können ihn spüren. Aber im Herzen. Und das heißt Erfahrung und nicht Religion oder Theologie oder nein, Beziehung, Erfahrung und von hiervon aus kann man leben. Dann ändert sich das Leben von innen aus.
Ich habe so zwei Wege, wie ich mich selber austricksen kann. Weil wenn ich mich still hinsetze und Zeit mit Gott haben will, dann ist erstmal alles ganz viel in Bewegung in mir. Und einmal kann ich mich hinsetzen und einfach mein Herz ausschütten in meinem Tagebuch. Und wenn ich da am Ende alles rausgeschrieben habe, was mich belastet oder so, und dann wirklich werde ich stille. Also dieses Schreiben bringt Ruhe in mein Herz.
Schön.
Also praktisch habe ich mein Herz ausgeschüttet und dann bin ich bei Gott. Dann kommt manchmal so eine Klarheit über mich. Und dann kann ich meine Dinge mit Gott besprechen. Also so von mir zu dir so.
Ne? Ja.
Dann bin ich da.
Und ich glaube, dass deswegen auch mit dem Sabbat das so wichtig ist.
Ja, und der zweite Weg ist, wenn ich eine Andacht lese, ich lese immer Sarah Young. Und diese Andacht lese ich und mein Kopf, der ist immer noch unkonzentriert. Ich schweife ab und dann fällt mir dieses ein und jenes ein. Und dann sind drei Bibelstellen meistens darunter. Und indem ich die Bibelstellen aufschlage und ganz ruhig lese, plötzlich kommt wieder diese Klarheit über mich. Dann bin ich wieder bei Gott. Dann fällt das ab, was dieses Tun des Aufschlagens. Das sind meine zwei Wege, wie ich so meine eigene Unruhe loswerden kann. Und wo dann so Klarheit kommt. Und wenn ich in dieser Klarheit mit Gott gewesen ist, Maria hat früher mal gesagt, wo bist du? Du bist aber aufgeräumt. Das sind die Tage, an denen ich Gott begegnet bin.
Ja.
Dann ist plötzlich eine Klarheit über die Dinge in meinem Leben. Und das sind gesegnete Tage. Das gelingt mir oft nicht. Aber das sind zwei Wege, wo ich weiß, dass das sind einfach die Wege dahin. Zu der Gegenwart mit dem Herrn. Zu dem Du zu Du.
Schön. Ich glaube, der Bibel spricht mehrere Male über Geheimnisse. Und ein Geheimnis ist etwas, was wir nicht wissen. Ist verborgen. Aber Gott sagt, ich wollte dich Geheimnisse offenbaren. Wow. Und er sagt, ich habe Schlüssel. Wenn man nicht weiß, dass da Geheimnisse sind, wenn man nicht weiß, dass es Schlüssel gibt, dann lebt man ohne Schlüssel, hinter geschlossener Türe, ohne Geheimnisse. Dein eigenes Leben. Aber wenn man Gott neue Offenbarungen gibt und man lest diese Stelle und dann kommt etwas drin. Dann, gibt es Geheimnisse? Für wem? Gibt es Schlüssel? Gibt es auch Schlüssel für mich, oder? So, man spürt einen Hunger. So, das ist notwendig. Wenn man, alles egal, wir warten, bis Jesus kommt. Weißt du? Ich war in Israel letztes Jahr. Ich habe immer gedacht, Jesus sagt, man kann nur zum Vater kommen durch mich. So, ich habe immer gedacht, die Juden können nicht zum Vater kommen, nur wenn die Jesus annehmen. Und dafür brauchen sie uns. Weil wir sollen das Zeugnis geben und dann werden die Jesus kennenlernen. So ungefähr habe ich gedacht. Dann war ich da und da war eine, die in Deutsch, Englisch, Niederländisch, Niedersetting, ist Niederlassung. Er wohnt in Gebiet, in das Gebiet, wo eigentlich die Palästinenser wohnen, aber dann sind die Jüdische, die haben Häuser dort gebaut. Er sagt zu mir, das haben wir getan, weil Gott, es ist im Schrift, hier sollen wir wohnen, hier sollen wir bauen und hier wird er uns segnen. Und dann spricht er nicht mit einem Hass, aber er spricht über Vater, mit einer Liebe. Er spricht über seinen Vater. Und dann habe ich gedacht, ich habe gedacht, das ist nicht möglich. Aber ich sehe es in seinen Augen. Er erzählt mich, er hat drei, vier kleine Mädchen. Und die bringt er zum Schule mit so einer
Schutzweste.
Weil es ist gefährlich, so gefährlich, um vom Haus zum Schule zu fahren. Jedes Woche wird die Auto wird mit Steine Steine darauf geworfen. Da war einmal seine Olivbäume, die sind umgehackt. Waren zwei von die Welt Council von Kirche. Wie sagt man das? Ist das Weltkanzler von Kirche? Die waren da mit, die Palästinen waren sein Vineyard, sein
Weinberg.
Die haben die angezündet. Und dann spricht er darüber, aber wir lernen unsere Kinder lieb zu haben.
Nein,
Palästina und die Leute von der Weltkanzel, die Christen, die sind da gekommen, haben die
damit die da verschwinden.
Ja, genau. Aber ich sehe in ihm die Liebe Vaters. Er spricht darüber, über Gott mit einem Passion, mit einem Leidenschaft, das ist das deutsche Wort, danke. Dann komme ich in Jerusalem und ich sehe die orthodoxen Juden und die sprechen zu mir über die Zeit ist jetzt, die Messias kommt. Und natürlich, die sagen, er kommt zum ersten Mal. Und Ruth Basal hat so eine Lehrer, die ihn auch Hebräisch lehrt und die sprechen darüber. Und die sind zusammen. Und Ruth versucht nicht, ihn zu bekehren. Und er versucht nicht, die sagen, lass uns voneinander lernen, ohne verborgene Agenda. Und das hat mich viel getan, viel gelernt. Ich habe da viel gelernt, weil die sprechen über die Kunst von dem Messias mit einer Kraft, mit einer Leidenschaft, die ich nicht bei den Christen sehe. Die fehlt. Und dann denke ich, ich kann von ihnen noch viel, viel lernen.
Der Druck ist aber stärker. Ja.
Der Druck ist stärker, aber wir kennen Jesus. Ja. Wir kennen Jesus. Ja. Und es ist, ob es uns egal ist. Ich kenne das Wort auch. Egal. Ich kenne Deutsch.
Liegt es auch an der Leidenschaftlichkeit von anderen Deutschland?
Ja.
Speziell Deutschland, die sind ja unterkühlt
eigentlich. Aber wir gehören das Königreich. Du gehörst nicht lange Deutschland zu.
Aber ich glaube, vielleicht, ich habe mir überlegt,
ja.
Wir wissen ja, wenn wir sterben, sind wir sowieso bei Jesus.
Ja.
Und also, jetzt ist ja schon 2000 Jahre und die ersten Christen haben ja noch erwartet, dass Jesus während ihrer Lebenszeit wiederkommt. Und ich kann nur von mir sagen, irgendwie kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, dass Jesus noch zu meiner Lebenszeit wiederkommt. Und von daher ist mein Denken mehr darauf gerichtet, ich werde bei ihm sein.
Längere Zeit gerichtet, ja.
Ja, so mehr, dass ich Jesus begegne, wenn ich bei ihm sein werde.
Lass ich dich etwas erzählen. Kennst du das Jubeljahr?
Ja.
Die Bedeutung von das Jubeljahr? Okay. Jubeljahr ist das 50. Jahr. In der Bibel steht dann geschrieben, in das 50. Jahr wird alles hergestellt. So, wenn man Land hat und es ist dich schlecht gegangen und musst das Land verkaufen, im 50. Jahr bekommt man das Land wieder zurück. Alles wieder hergestellt. So, wenn man das in das 48. oder 49. Jahr verkauft, bekommt man weniger dafür natürlich, weil die wissen, nach einem Jahr müssen wir es wieder zurückgeben. So, aber wenn man das in 5. oder 10. Jahr, bekommt man da natürlich noch Geld für. Und, aber 50. Jahr wird alles hergestellt.
Wird das denn nur
patentiert? Teilweise ja. Nicht immer überall natürlich, aber so ist das. Na, jetzt gibt es 40 Jubeljahre von Adam.
Ja.
40 Jubeljahre, so das ist 40 mal 50, so 2000 Jahre. So nach 40 Jubeljahre, was geschieht? Abraham ist da. Israel entsteht. Das ist besonders, etwas Besonderes. Von Abraham gibt es 40 Jubeljahre und dann?
Jesus
ist gekommen.
Und dann? Jetzt geht's weiter.
Dieses Jahr, 2016, ist das 40. Jubeljahr
wieder
nach Jesus.
Oh.
Was passiert?
Was passiert?
Wir werden sehen.
Wir sitzen hier.
Und der neue Staat Israel, das hat ja auch eine Bedeutung.
Die neue Staat Israel, natürlich. Alle Prophezeien für Israel sind jetzt in Erfüllung. Die Bibel sagt, man sollte auf die, wie sagt man das, die Bäume, nee, die, man kann die Zeit wissen nach diese Saisonen. Man muss darauf achten. Wenn man, ich habe Lauren Cunningham gehört und er spricht darüber, wie lange es noch dauert, dass alle Sprachen mit dem Evangelium erreicht sind. Das war zuerst 20 Jahre, jetzt das geht immer schneller. Ich glaube, es gibt noch 5 Jahre oder weniger. Dann so alle Prophezeien, alles, was geschehen ist für die Endzeit, wird heute
geschehen.
Heute wird erfüllt. Für uns, für mich, ich weiß nie, ob es zum Beispiel, dass es 3 Jahre, dass man misskalkuliert hat. Da weiß ich nicht. So, nein, ich kann die Tag nicht sagen. Aber hör mal, wenn das Wort Gottes kommt, dass dieses Jahr das letzte Weihnachten gefeiert wird.
Der Papst gesagt.
Dass Jesus zurückkommt. Das letzte Mal Weihnachten. Noch einmal. Oder noch einmal Ostern. Wann wir hören, wann wir eine Krankheit habe. Und der Arzt sagt uns, du hast noch ein Jahr. Was denkst du? Ändert sich das Leben für dich? Ja oder nein? Frag dich, wenn Jesus sagt, noch ein Jahr, dann bin ich zurück. Wird das dein Leben ändern, ja oder nein?
Entweder lebe ich schon so, wie ich leben sollte oder möchte, dann brauche sich nichts ändern, oder es
ich glaube, es ist, das wird das, was ich in Israel gesehen habe, wollte ich gerne hier auch sehen. Ein Verlangen nach die Kunst Jesus. Aber was noch? Wie kann ich dich zugehören? Wie können wir die Zeit, bis dass du kommst, wie willst du mir benutzen? Was soll ich tun? Was werden wir ja tun in die richtige Dimension? Ja. Und ich, wenn wir das alles hören, in was für Zeit wir leben, frage Gott.
Ich kann mich ja auch entspannen, wenn Jesus wiederkommt, ist ja auch gut. Kann mich ja auch ganz, muss ja nicht arbeiten. Kann mich auch entspannen, ist ja gut so.
Genau. Ne? Ja, und aber das ist, ich wollte etwas in die Augen sehen, verstehst du? Ich wollte etwas spüren. Ich glaube, dass er nicht für die lukewarm Church, wie ist das? Lauwarme Gemeinde. Er wollte eine Gemeinde, die voller Liebe und Passion. Und wenn wir in die Intimität mit Papa kommen, dann wird er uns so ein Herz schenken. Und wenn wir das nicht haben, dann denke ich, lasst uns darum fragen.
Aber hängt so. Ja. Ich habe gerade so gedacht, und wenn ich auch an Innocent denke, wir sind beide jobmäßig sehr eingespannt. Und ich habe dann so gesagt, ja, also da würde ich in der Schule mir den Stress nicht mehr antun. Wir würden Kredit aufnehmen und würden dann so... Ja, und Inno arbeitet von 10 bis abends um 7, kommt um 7:30 nach Hause, ist dann K.O. Also das denke ich zum Beispiel, dass dieser Alltag... den zu bewältigen, wenn du heute so im normalen Berufsleben bist. Ne? Ja, wenn ich zum Beispiel wüsste, Jesus kommt in einem Jahr wieder, ich habe gerade gesagt, was wir machen würden, Inno, oder? Sofort einen Riesenkredit aufnehmen, als Beamter würde ich das kriegen ohne Probleme. Und dann könnten wir evangelisieren oder irgendwas machen. Aber ne? Wenn ich das wüsste, würden wir das so machen, Inno, ne? Da würdest du nicht mehr jeden Tag Fahrräder zusammenbauen, oder?
Ja.
Wenn ich das richtig verstanden habe, wolltest du das Leuchten in unseren Augen sehen.
Ja. Nochmal?
Wenn ich es richtig verstanden habe, wolltest du doch die Begeisterung. Dass
ja. Ja, ja, ja. Ja, und das hat natürlich nichts zu tun mit wo wir sind. Weil berufsmäßig können wir ebenso viel Begeisterung zeigen, als wenn wir evangelisieren. So, es ist, wo wir sind. Und wenn du sagst, wenn wir das wissen sollen, dann. Ich sollte sagen, ich sag dich. Wenn das dein Leben ändern soll, dann sage ich, und wenn es noch lange dauert, was sagt Gott? Hey, du hast falsch gemacht. Du hast mich zu viel gedient. Du hast zu viel Glauben gehabt. Nee, er sagt, sei bereit. Und heute ist der Tag, dass wir bereit sein sollen. Er sagt, wach auf. Er spricht zu der Gemeinde. Wach auf, steh auf. Werd wieder lebendig. Wir haben geschlafen. Die Gemeinde war tot. Und wenn wir selbst Dings machen, dann man sieht die verlorene Sohn. Der Vater sagt zu dem älteren Sohn, er sagt, er war tot. Und jetzt ist er lebendig. In Offenbarung sagt er zu Sardis, glaube ich, ja. Du sagst, dass du lebst, aber du bist tot. Das sagt er zu der Gemeinde. Ich sage heute zu der Gemeinde, du bist tot. Aber durch die Beziehung mit Papa kannst du wieder lebendig werden. Können wir auf diese Stelle kommen und die Gemeinde, und wir gehören dazu, wir sind die Gemeinde, wir sind das Leib Christi, wir sind die Braut, und wir wissen noch gar nicht, was Gott alles durch uns hin tun will. Er wird, die Herrlichkeit Gottes wird offenbar kommen durch dich. Hier in Ezekiel 36, und dann wird die Bell klingeln. Die Glocken. Ezekiel.
Welcher Vers?
Ja. Ja. Ich denke 36. Mal sehen, ob ich das so. Ja, noch eine, hier. Ezekiel 36, 22 und 22, und damit machen wir Schluss. Darum sollst du zum Hause Israel sagen, und das wird zuerst zum Israel, aber es wird auch für uns sein. So spricht der Herr, ich tue es nicht um euretwillen. Ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, welche ihr entheiligt habt unter den Heiden, zu welchen ihr gekommen seid. Denn ich will meine große Name, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter denen entheiligt habt, heilig machen. Er will seinen Namen wieder heilig machen. Und die Heiden sollen, und die Heide sollen erfahren, die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr sei, spricht der Herr, wenn ich mich vor ihnen an euch erzeigne, dass ich heilig sei. Hier, in the message, then the nations will realize who I really am, wem ich wirklich bin, dass ich Gott bin. When I show my holiness through you, so that they can see it with their own eyes. Er wird die Heiligkeit, die Herrlichkeit in uns ausgießen.
Amen.
So dass die Heiden sehen können, wem Gott wirklich ist. Wunderbar. Aber wenn man Geheimnisse, es gibt Geheimnisse, es gibt Schlüssel, und wir sollen mit Sehnsucht sagen, ich will Geheimnisse kennenlernen. Gib mir Schlüssel, so dass ich Türe öffnen kann, dass ich reinkommen kann, die Herrlichkeit empfangen und dass andere das durch mich sehen können. Das wird, dass die Zugang habe zu Sachen, die bis jetzt noch unbekannt sind. Und das ist für uns. Amen.